Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext für diesen Sonntag zum Thema das Heilshandeln Jesu habe ich ein Wort rausgesucht aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 4. Es ist die berühmte Geschichte, wo Jesus die Frau am Brunnen in Samarien trifft. Wir wollen hören auf die Verse 7 bis 19. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich, um etwas zu trinken, der du Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns für diesen Sonntag, für unser Leben und unseren Glauben, diese Geschichte deiner Begegnung dort am Brunnen in Samarien und was du an und für diese Frau getan hast. Und wir wollen dich bitten jetzt, wenn wir die Predigt hören über diese Verse, dass du bei uns bist, so wie du es verheißen hast, in deinem guten Heiligen Geist, damit jeder von uns recht verstehen und annehmen kann, was du uns zu sagen hast durch diesen Text. Und damit das passiert, damit das geschieht, so bitten wir dich eben um diesen Geist für die Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das kostbarste Bild der Welt, also das Bild, was für den höchsten Verkaufspreis je verkauft wurde, was den höchsten Verkaufspreis je erlöst hat, wurde vor knapp 10 Jahren für 450 Millionen Dollar bei Christie's versteigert. Es ist ein Bild von Leonardo da Vinci und es trägt den Titel Salvator Mundi. Salvator Mundi, lateinisch heißt übersetzt Heiland der Welt. Und dieses Bild stellt Jesus dar, so wie ihn Leonardo sich vorgestellt hat. So ein Brustporträt, in der einen Hand, in der linken hat er eine Weltkugel und in der anderen hat er segnenden Finger erhoben, um zu zeigen, das ist das Heil für die Welt. Dieses Bild ist 2017 versteigert worden und seitdem ist es nicht mehr zu sehen. Niemand weiß genau, wo es ist, niemand weiß auch, wer es ersteigert hat. Da gibt es alle möglichen Spekulationen. Ist es der saudische Kronprinz? Ist es eine Stiftung aus Abu Dhabi? Wo ist es denn? Ist es in irgendeiner Yacht eines dieser reichen Scheichs? Ist es noch in einem Schweizer Zolllager? Dieses kostbare Bild ist nicht mehr zu sehen. Nur derjenige, der es ersteigert hat und vielleicht seine Familie, haben Möglichkeit, es zu betrachten. Das Bild vom Heiland der Welt, Salvator Mundi. Ich habe Ihnen heute Morgen was viel, viel Kostbareres mitgebracht. Nicht irgend so ein Stück Papier, wo ein zugegeben begnadeter Maler ein bisschen Farbe draufgebracht hat, sondern Wort Gottes. Und in diesem Wort Gottes können wir sehen, wie der Heiland wirklich ist. Nicht die Idee eines Menschen, mag er noch so ein begnadetes Genie gewesen sein wie Leonardo da Vinci. Nein, Gott selber zeigt uns in seinem Wort, wie er ist und wie er handelt an uns, nämlich als Heiland. Und so habe ich dann auch diese Predigt über diesen Text überschrieben, das Heilshandeln Jesu, das in dieser Geschichte deutlich wird. Und ich habe uns drei Punkte heute Morgen mitgebracht, an denen ich uns dieses Heilshandeln Jesu deutlich machen möchte. Erstens, Jesus wendet sich den Beladenen zu. Zweitens, Jesus deckt die Sünden auf. Und drittens, Jesus gibt lebendiges Wasser vom Heilshandeln Jesu. Das Erste, Jesus wendet sich den Beladenen zu. Da wird man denken, naja, also so richtig beladen ist diese Frau doch nicht. Also in den ersten beiden Lesungen, die wir gehört haben, da waren doch Menschen so richtig beladen. Bei dem einen war die Tochter gestorben, die andere war jetzt 12 Jahre krank halt. Aber hier in dieser Geschichte halt, wie sieht's denn damit aus? Da muss man ein bisschen tiefer graben, ein bisschen intensiver schauen, um das zu erkennen, dass die Frau, die vor Jesus hier steht, auch beladen ist. Vielleicht nicht ganz so schwer wie das, was wir in den anderen beiden Lesungen gehört haben, aber sie hat auch ihre Last zu tragen. Das ist die erste Last, die sie zu tragen hat, ist eben eine Frau. Frauen galten damals in der Antike nichts und bei den Samaritanern noch mal viel, viel weniger. Samaritaner sind eins der wenigen Völker gewesen und sind es bis heute. Es gibt heute nur noch knapp 1000 Samaritaner überhaupt weltweit, wo nicht die Mutter dafür zuständig ist, dass jemand zum Volk gehört, sondern der Vater. Das ist eine sehr patriarchalisch geprägte Gesellschaft gewesen. Und da hatte sie als Frau kaum Rechte. Das war schon mal so die erste Last, die sie zu tragen hatte. Aber damit waren die Samaritaner nicht so viel anders als bei den Juden. Bei denen war das ähnlich oder auch bei anderen Völkern der damaligen Zeit. Sie hat aber noch einen zweiten Makel zu tragen. Sie ist eben Samaritanerin. Das wird ja deutlich in der Geschichte, das wird ja ausführlich erzählt. Denn als Jesus sie bittet, sagt sie, was ist denn hier los? Ich bin doch quasi Untermensch für dich. Du bist Jude und du darfst mich doch gar nicht ansprechen, du darfst gar keinen Kontakt mehr haben. Was passiert denn hier, dass du mir quasi diese Würdigung zuteil werden lässt, dass du mich ansprichst, auch wenn Jesus ihr erstmal so einen Befehl gibt und ja, gib mir was zu trinken. Aber das ist so der zweite Makel, den sie hat. Sie ist damals in der damaligen Welt, die Samaritaner waren damals schon ein kleines Volk, so Mensch zweiter Klasse. Den nächsten Makel, den sie trägt, sie ist alleine. Ich sagte, es ist damals eine patriarchale Welt gewesen halt. Und das wird dann deutlich in dem Gespräch, sie hat keinen Ehemann. Also Frauen hatten damals entweder den Vater, der sich um sie kümmerte, oder dann, wenn sie heirateten, den Ehemann. Und dann waren sie versorgt, die kümmerten sich auch um die Dinge. Und sie muss hier die Dinge selber machen. Sie muss Wasser schöpfen gehen, sie muss das alleine machen. Das hätte normalerweise der Mann oder die Kinder gemacht. Sie muss sich selber darum kümmern. Sie hat keinen Mann. Sie ist alleine. Und, das ist der fette Makel bei ihr hier, sie ist Ehebrecherin. Das wird auch deutlich, kommen wir gleich noch beim zweiten Punkt zu. Also, die hat zwar keinen Ehemann, aber eine ganze Menge Männer gehabt hat. Das ist so ihre Last, die sie zu tragen hat. Da würden wir so in der Psychologie von so einem Lasagne-Phänomen sprechen. Da ist nicht eins, da ist so eine ganze Menge, was auf ihr lastet. Und da können wir uns vorstellen, dass es so richtig gut ihr nicht gegangen ist. Aber, und das sagt uns die Bibel, es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der ohne Last lebt. Das mag man dann so ein bisschen qualifizieren wollen, so wie wir eben vielleicht gedacht haben, naja, also die Menschen, denen Jesus in den Lesungen begegnet ist, die waren belastet. Ja? Jeder Mensch hat Lasten. Auch du hast Lasten. Das mag eine andere Last sein als dein Banknachbar, aber auch du hast eine Belastung. Bei dem einen ist es ein gesundheitliches Problem, bei dem anderen ist es ein Beziehungsproblem, bei dem dritten sind es die Finanzen, bei jemand anderem ist es so, der findet keine Freunde in dieser Welt. Und bei manchem ist es so, der hat so eine Mischung aus allem, der hat so eine Lasagne-Problematik, so wie diese Frau, das Leben läuft nicht so richtig. Aber egal, wie gut es auch läuft für den Moment im Leben eines Menschen, früher oder später, sind wir alle von Lasten betroffen, allerspätestens dann, wenn es irgendwann ans Sterben geht. Menschen sind belastet in dieser Welt, so wie diese Frau. Aber dafür ist Gott in diese Welt gekommen, in Jesus Christus, um Menschen zu helfen bei ihrer Last, bei den Dingen, die sie tragen, die ihnen zu schwer sind. Dafür ist Jesus da, um ihnen zu helfen. Diese Geschichte geht übrigens weiter. Das ist ein relativ langes Kapitel, lange Geschichte. Ich habe die hier so rausgebrochen, diese Perikope halt zu sagen. Und da merkt man auch, wie diese Frau zum Glauben findet und wie ihr dann geholfen wird. Aber das ist erstmal wichtig, dass wir das wissen. Jesus ist nicht nur für die Frau dort an diesem Brunnen da. Er ist da für jeden Menschen, der eine Last hat. Wir haben das eben in den Lesungen gehört. Da war der Taubstumme. Er konnte weder reden noch hören. Jesus war für ihn da und hat ihm geholfen, hat ihm den Mund aufgetan, die Ohren aufgetan. Da war dieser Mann, der nicht weiter wusste, ob der Krankheit seiner Tochter, die schließlich sogar zum Tod führt. Und Jesus ist da und hilft ihm sogar angesichts des Todes. Da haben wir gehört heute von dieser blutflüssigen Frau. 12 Jahre Leiden unter furchtbaren Dingen. Und Jesus ist für ihre Last da gewesen, für ihr Beladensein. Und das ist das, was unser Herr und Heiland tut. Er ist in diese Welt gekommen, um den Mühseligen und Beladenen zu helfen. So heißt es in Matthäus 11, Jesus Christus ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das darfst du heute Morgen hören für deine Last, die du zu tragen hast, für das, was dir das Leben aufgeladen hat. Da ist einer, der heilend an dir helfen kann, der heilend an dir helfen will und heilend an dir helfen wird. Jesus Christus. Er sieht, was dir Kummer und Sorge macht, was deine Last ist. Und er lädt dich ein, komm, wirf das alles auf mich, gib es mir und ich werde dir helfen. So bezeugt es die Heilige Schrift und so haben es wir alle, die wir mit Jesus leben, schon erlebt. Dass er hilft, da wo wir Lasten zu tragen haben, da, wo wir beladen sind. Und das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, das dürfen wir auch für die Zukunft wissen. Das darfst du wissen für deine Last. Du bist nicht alleine. Der Heiland ist da und er wird dir helfen, ganz gleich, was es ist. Ich habe mir überlegt, wie machst du das nochmal deutlich? Wie brichst du das nochmal so aus dem biblischen Kontext raus, dass du das nochmal erzählst, wo man das nochmal greifen kann? Und dann ist mir eine Geschichte in Erinnerung gekommen, von jemandem, den wir als HMK, ihr wisst ja, dass ich bei dieser Hilfsaktion Märtyrerkirche aktiv bin, unterstützen. Das ist ein Pastor aus Indien, Pastor Rajiv. Und dieser Pastor Rajiv hat im Februar 2022 einen Gottesdienst gehalten mit Abendmahl. Und die waren bei der Abendmahlsfeier und dann sind mehrere radikale Hindu-Nationalisten in diese Gottesdienstfeier eingebrochen und haben dann furchtbare Dinge skandiert, haben rumgepöbelt. Und weil die sich nicht des Raumes verwiesen ließen, hat er die Polizei angerufen. Aber, das wissen wir, in Indien wird das Christentum stark verfolgt. Die haben dann nicht die Randalierer verhaftet, sondern den Pastor. Weil sie ihm vorgeworfen hatten, er hätte versucht, diese Männer, die dort reingekommen waren, zum christlichen Glauben zu bringen. Und da wurde er angeklagt wegen des Antikonversionsgesetzes. Und dann ist er inhaftiert worden. Und Haft in Indien, das ist nicht hier unser Gefängnis in Oslepshausen. Das ist brutal, allzumal, wenn du als christlicher Pastor unter Hindus bist und bist dort eingesperrt. Und jetzt hatte er diese Last zu tragen, nicht wissend, was mit seiner Familie ist, nicht wissend, weil da ist keine Kommunikation möglich gewesen, nicht wissend, was los ist, mit dem, wie es werden wird halt, mit Gemeinde, mit all diesen Dingen halt. Und er war sehr, 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 sehr traurig und sehr depressiv, so hat er das beschrieben. Und dann durfte sein Sohn ihn besuchen, hat ihm ein neues Testament mitgebracht und dann hat er die erste Lesung im Neuen Testament nach 2 Wochen machen können, aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig seid ihr, wenn euch Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, seid selig und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und dann hat dieser Pastor Rajiv berichtet, wie das alles verändert hat in diesem Moment. Er war zwar noch im Gefängnis, noch unter Hindus, aber er hat durch dieses Wort verstehen können und dürfen, Jesus ist da und er trägt meine Last ja mit, ich bin ja nicht alleine. Jesus sieht mein Schicksal, der weiß auch um meine Gemeinde und der weiß auch um meine Familie. Und dann hat er auch verstanden, ich bin ja hier im Gefängnis auch in einer super Möglichkeit, um zu evangelisieren. Und dann hat er dort im Gefängnis evangelisiert, dann hat er sogar Bibeln ins Gefängnis gebracht bekommen, halt, konnte die dort verteilen. Und dann haben sie ihn nach 2 Monaten wieder entlassen, weil ihnen das dann noch zu viel war, diese Evangelisation von ihm. Er darf zwar bis heute nicht predigen, das ist ihm alles verboten, aber dieses Zeugnis von diesem Pastor in dieser Verfolgungssituation, in der Last, die er zu tragen hat, die er bis heute trägt, das ist nochmal so für mich so ein tolles Beispiel zu wissen, so hilft Jesus über sein Wort. Der hat das ernst genommen, dieser Pastor Rajiv, dass das, was er gelesen hat an der Bergpredigt, für ihn stimmt. Er hat daran geglaubt. Und das hat ihm geholfen, die Last zu tragen. Die Last war noch nicht weg und die ist auch zum Teil noch nicht weg. Aber er hat diese Erquickung Jesu Christi gespürt in dem, was er zu tragen hatte. Und das bekommen wir, wenn wir eben diesem Jesus vertrauen. Das haben die Männer und Frauen der Bibel bekommen. Das hat dieser Pastor Rajiv erlebt. Und das darfst du auch erleben in der Last, in der du stehst. Wenn du Jesus vertraust, in dem, was du zu tragen hast, dann wird der Herr dich zu dir stellen, er wird dir helfen, deine Last zu tragen und er wird final auch deine Last verändern und lösen. Das ist das wunderbare Heilshandeln unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, dass er sich den Beladenen zuwendet. Ein zweites, was Jesus Heilshandeln tut, er deckt Sünden auf. Da ist diese Frau aus Samarien und die sprechen über das lebendige Wasser und auf einmal kommt es zum Bruch im Gespräch und Jesus sagt, nun hol mal deinen Mann. Und damit legt er die Finger in die Wunde. Das macht sie auch deutlich und sagt, ja, ich habe gar keinen Mann. Und dann sagt er, jawohl, 5 Männer hast du gehabt halt, aber auch den du jetzt hast, ist nicht dein Mann halt. Ne? Er legt den Finger in die Wunde. Kann man sagen, das ist doch nicht so Heilshandel. Im ersten Punkt, das können wir alle verstehen, ja super, wenn Jesus Lasten tragen helfen, wo wir beladen sind, aber uns da so zu demaskieren halt, dass wir Sünder sind halt, das ist doch kein Heilshandeln, das ist doch eher so, ja, beschämend. Nein, das ist Heilshandeln. Wenn der lebendige Gott in unserem Leben Sünde aufdeckt, und uns sagt, wo es falsch ist. Übrigens, das ist etwas, was Gott, was Jesus immer wieder tut. Wenn man in die Nähe des lebendigen Gottes kommt, so wie diese Frau hier aus Samarien, dann wird Sünde aufgedeckt, weil in der Gegenwart des Heiligen kann Sünde nicht bestehen. Das wird abgestoßen von dem heiligen und lebendigen Gott. Das macht Gott immer wieder, dass er das detektiert. Schon im Alten Bund, da ist der große König David, das ist ein Mann Gottes. Aber er diesen furchtbaren Ehebruch begangen. Dann schickt Gott seinen Propheten Nathan hin. Und der zeigt ihm ganz deutlich, du bist der Mann. Du bist der Mann, der diese Sünde getan hat. Und zwingt damit David in die Buße. Das ist das, was Gott durch die Propheten im Alten Bund immer wieder getan hat. Wir betrachten ja derzeit in der Bibelstunde die Propheten halt. Immer wieder Hinweis, ihr seid mein Volk, ihr seid nahe bei mir. Und dann weist er sie auf die Sünden hin. Vor allen Dingen auf ihre Zentralsünde, dass sie ihn immer wieder verlassen und sich anderen Göttern zuwenden. Und auch bei Jesus sehen wir das immer und immer wieder. Wenn Menschen zu ihm kommen, dann deckt er ihre Sünden auf. Manchmal macht er es direkt, manchmal indirekt. Bei Zachäus ist es so, bei dem kehrt er ein zu Hause, da sagt er kein Wort, isst nur mit ihm. Und der Zachäus merkt in der Gegenwart des heiligen Gottes, ich bin Sünder. Und dann sagt er, ich bin Betrüger. Ich habe sie alle übers Ohr gehauen hier in Jericho, aber das werde ich jetzt machen. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es ihm 4-fach zurück. Halt. Sünde wird aufgedeckt in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Da ist der Gelähmte, Markus 2, den bringen die Menschen zu ihm, 4 tragen ihn halt, lassen ihn durch die Decke runter. Und da sagt er nicht als erstes, jetzt steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, sondern als erstes sagt Jesus was? Deine Sünden sind dir vergeben, denn das ist das Wichtigere, dass diesem Gelähmten die Sünden vergeben werden, als dass er wieder in die Lage versetzt wird, zu gehen. Das ist das, was passiert, wenn man in die Gegenwart des lebendigen Gottes tritt. Paulus, der Jesus verfolgt hat, begegnet er Jesus vor Damaskus. Und er sagt ihm direkt, was er falsch macht. Was verfolgst du mich? Das haut Paulus um, verändert ihn von Grund auf. Und wenn ich sage, das ist Heilshandeln, dann ist das so, wie wenn wir zum Arzt gehen. Wenn der Arzt uns sagt, wir geben eben nicht ein Schmerzmittelchen, um die Schmerzen zu bekämpfen, sondern ich gucke mal, wo die Ursache liegt für deine Probleme. Vor einiger Zeit hat mir eine Frau erzählt, dass sie so furchtbare Kopfschmerzen hatte immer und dann haben sie auf Migräne und alles gemacht und geguckt und schließlich hat ihr Zahnarzt festgestellt, dass bei einer Plombe etwas nicht in Ordnung gewesen ist. Dann hat er gefunden, was die Ursache war. Und die war so begeistert, dass sie so einen tollen Zahnarzt hat. Warum? Weil er die faule Stelle in ihrem Mund detektiert hat, die zu all den Problemen geführt hat. Und so ist Jesus. Genau das ist passiert, wenn wir Sünden machen. Der zeigt uns, was falsch ist und was gut ist. Der zeigt uns auch, was wir mit dieser Sünde zu machen haben. Er sagt nämlich, na komm auch zu mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das passiert am Kreuz von Golgatha. Das ist nicht nur eine Einladung für die Probleme, die wir haben, finanzieller, wirtschaftlicher Art. Das sind auch die Probleme, die wir hamatologisch, also von unserer Sünde her haben. Jesus lädt uns ein für unser Beladensein mit unseren Sünden. Kommt mit eurem Dreck, mit all dem, was ihr falsch gemacht habt. Und gebt es mir. Dafür bin ich auf Golgatha gestorben. Dann fragen die Leute mal, ja, aber ich kann doch nicht jeden Tag kommen, immer wieder mit dem, weil doch, das ist Gott wohlgefällig. Dafür ist er gestorben auf Golgatha, dass wir alles bei ihm ablegen. Er deckt es auf, aber sagt auch hier, ich bin gleichzeitig euer Mülleimer, bei dem ihr allen Dreck, den ihr gemacht habt, loswerden könnt. Und mein Blut tilgt alles, was ihr habt. Das ist das Fantastische. Ich habe in der letzten Woche einen sehr, sehr interessanten Bericht eines Christen gehört, der zum Glauben gefunden hat. Es ist ein berühmter Fußballspieler gewesen. Der Mann heißt Kevin Prince Boateng. Die so ein bisschen Fußball interessiert sind, die wissen wir, das ist ein sehr, sehr guter Fußballprofi gewesen. Halt. Er hat bei vielen namhaften Vereinen gespielt, Tottenham Hotspurs, Borussia Dortmund, Barcelona, AC Mailand, Meister geworden mit mehreren Vereinen, alles Mögliche. Also wirklich ein ganz, ganz starker Fußballer, viel, viel Geld verdient. Aber das war nicht so ein Fußballer, so ein ganz Lieber, sondern der war so die Abteilung, also wenn man es positiv sagt, Leader. Das heißt, das war so ein Drecksack. Das war so einer, der sowohl am Platz die anderen kaputt getreten hatte, wenn es sein musste, der aber auch in der Kabine die anderen motiviert hatte. Das war so, wenn es der Mannschaft nicht richtig lief, wo sagt, das ist für den Trainer der verlängerte Abend, so richtig harter Hund. Und der ist auch vom ganzen Gestus tätowiert halt. Also wenn du den siehst, da sagst du, also meine Tochter möchte ich dem nicht zur Ehefrau geben halt. Das ist eher so ein schwieriger Mensch, hat er auch gesagt halt. Der hat Menge Drogen konsumiert während seiner Profikarriere, Menge Frauengeschichten, alles, eine Menge Ehen gegen die Wand gefahren, all sowas gemacht, so richtig volles Programm halt. Er kommt aus dem Berliner Kiez, hat sich da hochgekämpft halt. Und der hat zu Jesus gefunden. Also ganz bewegendes Zeugnis. Und dann hat er, und jetzt komme ich darauf, in diesem Zeugnis erzählt, was passiert ist, als er Jesus erstmalig begegnet ist. Dieser harte Hund, der sich in den besten Fußballligen bewährt hat und vor dem die Leute Angst hatten, andere Fußballspieler, der so ein richtiger Leader war, dem hat Jesus seine Sünden gezeigt. Dann hat er gesagt, Gott hat mir alle meine Sünden gezeigt, immer wieder. Und dann habe ich noch nie so geweint, wie ich dann geweint habe. Und ich habe die ganze Zeit nur gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Dieser Mann kommt zu Jesus und es passiert das, was eben in der Gegenwart des lebendigen Gottes passiert. Dass er Sünden aufdeckt. Und das tut Jesus eben nicht nur hier bei der Samaritanerin. Das hat er nicht nur getan bei einem Zachäus, nicht nur bei einem Kevin Prince Boateng. Das tut er auch bei uns. Wenn ihr in die Schrift geht, und das ist der Ort, wo wir Jesus begegnen können, nicht an irgendeinem Brunnen, sondern wenn wir in der Schrift sind, dann deckt er auch unsere Sünden auf, unsere Habgier, unsere Pornosucht, unseren Hochmut, unser Neid, unsere Prahlsucht, unsere Unzucht, unsere Lieblosigkeit oder was immer es auch ist. Das zeigt uns Jesus deutlich. Und es ist gut, dass er das tut, denn dann können wir das, was er uns zeigt, nehmen und bei ihm ablegen unter seinem Kreuz. Wir können uns reinwaschen lassen und befreien lassen, denn das ist was ganz Großartiges, wenn man diese Last der Sünde abgenommen bekommt. Aber daran wirkt eben Jesus, wenn er uns begegnet, dass er uns die Sünden auflegt. Und auch das ist Heilshandeln. Und da kann man nur dankbar dafür sein, nicht nur, dass Jesus die Sünde für uns getilgt hat, nein, dass er uns auch deutlich immer wieder zeigt, wo wir Sünder sind. Und das möchte ich dir auch sagen, noch einmal, für deine Sünde, für das, was falsch ist in deinem Leben, wo du ganz genau weißt, hier ist ein Punkt in meinem Leben, der ist vor Jesus nicht in Ordnung. Jesus zeigt dir nicht nur, was deine Schuld und Sünde ist,
Er sagt dir auch, wo du sie hinzubringen hast, nämlich zu ihm, wo du Vergebung für deine Schuld und Sünde bekommst. Das ist Heilshandeln unseres wunderbaren Gottes. Und ein drittes Heilshandeln, das wir hier lesen, das ist die Gabe des lebendigen Wassers. Jesus gibt lebendiges Wasser. Darum dreht sich so diese ganze Perikope. Also erst erbittet er ja das ganz normale H2O von dieser Frau und dann kommt es zur Diskussion und er sagt, wenn du erkennen würdest, wer dich hier bittet, du betest ihn um lebendiges Wasser. Und dann versteht sie nicht so richtig, was ist denn das eigentlich, lebendiges Wasser? Wenn man in der Bibel zu Hause ist, dann weiß man, was lebendiges Wasser ist. Das ist eben nicht das irdische H2O, wo sich irgendwelche Teilchen in die richtige oder falsche Richtung drehen oder wo das Wasser irgendwie aus, was weiß ich, so viel 1000 Meter Tiefe aus dem Felsgestein kommt. Nein, lebendiges Wasser ist nach dem Zeugnis der Bibel der Heilige Geist. In Johannes 7 wird das klar so gedeutet und klar so gesagt. Jesus erklärt dort, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nochmal, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es, das sagte er vom Geist, denn die empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht da. Also hier wird klar erklärt in der Bibel, lebendiges Wasser ist der Heilige Geist. Lebendiges Wasser ist schon Thema im Alten Bund, da haben wir auch schon mal eine Bibelstunde drüber gemacht, von dem Isaak, der nach lebendigem Wasser gräbt, oder bei Hesekiel, bei Sacharja, wenn da erzählt wird, dass aus Jerusalem Ströme lebendigen Wassers fließen werden halt. Und Gott verheißt bei Jesaja, dass er eben lebendiges Wasser gießen will auf die Durstigen halt, auf die Dürre, die dort ist. Das ist ein Bild für die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist das, was das Heilshandeln, das finale Heilshandeln Gottes an uns in Jesus Christus ist, dass er uns seinen Geist gibt. So wie der Körper, der leibliche Körper, Wasser braucht, H2O, ohne das können wir nicht bestehen. Könnt ihr jeden Biologen, jeden Arzt fragen, irgendwie 70% unseres Körpers besteht aus Wasser. So wie wir ohne Wasser, ohne H2O, nicht biologisch leiblich existieren können, so können wir geistlich nicht existieren ohne den Heiligen Geist. Ohne das lebendige Wasser, ohne den Heiligen Geist sind wir geistlich tot. Da nützt dir nichts, wenn du in der Kirche bist, wenn du getauft bist, dass du konfirmiert bist, zahlst brav deine Kirchensteuer. Hast du den Heiligen Geist nicht, hast du nicht das lebendige Wasser, bist du geistlich tot. Und dann wird dein Leben eines Tages nach deinem biologischen Tod nicht in die Ewigkeit eingehen bei Jesus Christus, sondern in die Hölle. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du wiedergeboren bist, das, was ich eben beschrieben habe bei diesem Kevin Prince Boateng, was passiert in dieser Welt immer wieder, dass Gott Menschen seinen Geist gibt, dann hast du ewiges Leben. Und um diesen Geist dürfen wir bitten. So wie Jesus hier diese Frau einfach einlädt, wie er Mut macht. Wenn du wüsstest, vor wem du hier stehst, du würdest ihn bitten, eben genau darum. Und Jesus will das geben. Wenn wir ihn bitten um den Heiligen Geist, dann gibt er ihn uns. Und wenn heute Menschen hier sind, die den Heiligen Geist noch nicht haben, die noch nicht wiedergeboren sind, für die Jesus Christus noch nicht der Herr ist, die nicht wissen, was passiert, wenn sie heute Abend sterben würden, wo es dann hingeht, denen sagt Jesus Christus, du darfst mich einladen in dein Leben und ich werde dir meinen Geist geben und dann wirst du lebendiges Wasser haben. Wenn du noch nicht im Glauben bist, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann bitte ihn um dieses lebendige Wasser. Dann bitte ihn darum und du wirst ihn bekommen. Und der Ort, wo du ihn finden wirst, das ist das hier, das ist das Wort. Und das eben noch einmal gehört, dieses Wort, was ich aus Johannes 7 vorgelesen habe. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, lies die Schrift und bitte Gott, dass er dir seinen Geist gibt. Und wirst merken, wie dann mit der Zeit, wie du liest, der Geist zu dir kommt, wenn, das muss man tatsächlich voraussagen, wenn du den Geist nicht blockierst. Das ist das Thema der Sünde. Also wenn Menschen mich fragen, ja Herr Latzel, Sie erzählen ja immer so Sachen von Wiedergeburt und richtig Christsein, wie funktioniert das denn? Dann sage ich denen immer, ja, nehmen Sie mal 3 Wochen Zeit, jeden Tag ein Kapitel aus dem Johannesevangelium lesen und bitten Sie, bevor Sie lesen, intensiv 5 Minuten darum, dass der Geist zu Ihnen spricht. Dann machen die das und In den allermeisten Fällen begegnen die Leute Jesus. Nach 2-3 Tagen rufen die an, super, und erklären einem Dinge. Da freut man sich, wie begeistert die am Telefon sind. Aber wenn es nicht klappt, wenn man so nach 3 Wochen wieder zusammenkommt und mit ihnen spricht, dann ist meine Frage immer, wenn ich sage, ja, ich habe das gelesen, war sehr interessant, also hatte ich gar nicht gewusst, dass sowas in der Bibel steht, aber Jesus ist mir nicht begegnet. Dann stelle ich immer die Frage, wie sieht es eigentlich mit deiner Schuld und Sünde aus? Und das ist dann das, was so die Benzinleitung zum lebendigen Gott blockiert. Ich hatte früher das erste Auto, was ich hatte, das war ein Fiat Uno. Und hatte so einen Vergaser, der verschmutzte immer. Und dann konnte das Auto nicht fahren. Und der musste immer wieder gereinigt werden. Ich musste zweimal in die Werkstatt. Irgendwann hat mir dann der Monteur gezeigt, was ich machen musste. Und das war so in den 80er Jahren halt, der Vergaser verschmutzte. Und dann musste ich immer wieder so alle 1000, 2000 Kilometer den Vergaser sauber machen. Dann lief das Auto. Und genauso ist es bei uns mit dem Heiligen Geist. Wenn wir nicht von Sünde lassen, die Gott uns zeigt, dann zieht sich Gott zurück mit seinem Geist. Und dann verstopft die geistliche Benzinleitung. Das ist übrigens auch für diejenigen, die sagen, ja, ich bin ja wiedergeboren, ich habe Jesus, aber momentan ist es so schwach geworden im Glauben. Ich bin so freudlos, es sind so viele Dinge, die mich belasten halt, es läuft nicht mehr so richtig im Glauben. Dann hat das immer was zu tun mit Schuld und Sünde, wo die geistliche Benzinleitung blockiert ist. Dann müssen wir Gott die Schuld und Sünde bringen, die er uns aufgedeckt hat. Und dann dürfen wir ihn neu bitten um den Heiligen Geist. Immer wieder. Fragen übrigens ab und zu mal Leute so, ja, also ich bin auch wiedergeboren, aber darf ich Gott denn auch bitten, dass er mir jetzt, wo ich wiedergeboren bin, immer wieder neu den Heiligen Geist gibt? Sag ich ja, das sollt ihr nicht nur, das müsst ihr tun. So sagt es Jesus in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan, suche, so werdet ihr finden. Dann sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Das ist wichtig, dass wir immer wieder um diese Heilsgnade, Heilsgabe bitten, die Jesus für uns bereithält, nämlich dieses lebendige Wasser, dass wir immer wieder bitten um den Heiligen Geist. In der Gemeinde, wo ich Vikar war, in der Kurhessischen Landeskirche, dort im Kirchenkreis Kirchhain, da haben wir zu Beginn jedes Gottesdienstes gesungen, komm Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Das war das liturgisch gesetzte Lied am Beginn des Gottesdienstes. Und das war letztlich gut so, weil genau das wichtig war, das muss im Gottesdienst passieren. Bitte um den Heiligen Geist, dass Gott uns anspricht, dass er uns das genau gibt, diese Heilsgabe. Und wenn ich ja hier predige, habe ich ja auch so eine standardisierte Predigtformel halt, dass ich immer wieder bitte, lieber Herr und Heiland, segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes durch deinen Geist. Das bete ich ja vor jeder Predigt. Aber darauf kommt es an. Wenn Gott nicht seinen Geist gibt, da kann ich hier die vermeintlich tollsten theologischen, intellektuellen Ergüsse von dieser Kanzel runtersprechen, dann ist es irgendein Kanzelsprech, aber keine Predigt. Gott muss es durch sein lebendiges Wasser für euch zum lebendigen Wasser werden lassen. Und das merkt man auch als wiedergeborener Christ, wenn man irgendwo in der Predigt sitzt, ist der Prediger wirklich beim Herrn, ist er wiedergeboren und kann er lebendiges Wasser geben oder kriegst du von der Kanzel tote Steine? Also das ist ganz wichtig, das ist ja heute leider so, dass es viele Verkündiger gibt, die sind gar nicht wiedergeboren, die machen, was weiß ich, den Predigtdienst aus irgendwelchen Beweggründen. Und deshalb sieht es auch in unserer Kirche so aus, wie es aussieht, weil ganz häufig nicht lebendiges Wasser gegeben wird, nicht denken, ich bilde mir was darauf ein, dass ich wiedergeboren bin. Aber ein nicht wiedergeborener Pastor kann kein lebendiges Wasser weitergeben. Aber wir dürfen, und das ist es, darum bitten, dass wir eben dieses lebendige Wasser bekommen, dass wir den Heiligen Geist haben. Und das ist das, was Gott uns dann schenkt, wenn wir ihn bitten, dass er uns seinen Geist schenkt. Und das ist eben auch ein Heilshandeln. Das ist das Heilshandeln, was über allem steht. Weil wenn wir nämlich den Geist Gottes in uns haben, dann können wir nicht nur so handeln, denken und sehen, wie Jesus es getan hat, sondern dann gehören wir zu seinem Leib und dann haben wir letztlich ewiges Leben. Vom Heilshandeln Jesu. Erstens, Jesus wendet sich den Beladenen zu. Zweitens, Jesus deckt die Sünden auf. Und drittens, Jesus gibt lebendiges Wasser. Ich habe diese Predigt damit begonnen, dass ich einen kurzen Blick auf das teuerste Gemälde dieser Welt geworfen habe, auf den Salvator Mundi von Leonardo da Vinci und da so ein bisschen erzählt habe, dass eben das, was ich euch jetzt zeige, noch kostbarer ist. Aber das, was ich euch gezeigt habe, dieses Wort Gottes, nicht was ich gesagt habe, sondern dieser Bibeltext, der viel, viel kostbarer ist als dieses Gemälde, es ist eben nicht nur wertvoller, er ist vor allen Dingen auch echt. Bei dem Bild, von dem ich erzählt habe, ist es so, obwohl so viele Millionen Euro dafür bezahlt worden sind, ist noch nicht mal klar, ob es tatsächlich von Leonardo da Vinci ist. Eine große Diskussion, könnt ihr mal im Internet gucken, halt, wo viele Experten sagen, das ist gar nicht echt. Und trotzdem ist so viel Geld dafür bezahlt worden. Bei dem, was ich euch jetzt aus dem Text gesagt habe, dürft ihr sicher sein, das ist echt. Es ist nicht nur kostbar, sondern es ist echt, weil es das wahre Wort unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus ist. In diesem Sinne, möge unser Herr und Heiland diese Predigt vom Heilshandeln Jesu an deinem Glauben, deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.